und erzähle euch eine gute Nachtgeschichte, beziehungsweise sogar mehrere, und zwar von der Göttin Durga. Durga ist eine meiner absoluten Lieblingsgöttinnen. Ich liebe es total, mit ihr zu arbeiten. Sie ist eine richtig, richtig kraftvolle Göttin, die uns super toll inspirieren kann, und zwar im Hinblick auf ihre Stärke, die nicht unbedingt so eine Stärke ist, wie wir sie ja manchmal vielleicht uns vorstellen, sondern die so eine ganz sanftmütige, hingebungsvolle, aber trotzdem super direkte, messerscharfe Stärke ist. Durga ist nämlich auch eine Kriegerin, und was ich auch super inspirierend an ihr finde, ist, dass sie so wahnsinnig wandelbar ist, dass sie ganz unterschiedliche Formen annimmt und annehmen kann und uns darin auch inspiriert, dass wir selbst einfach ganz viele unterschiedliche Facetten haben und dass wir wahnsinnig komplexe Wesen sind und auch diese Komplexität leben dürfen und auch gucken können, in welchen Lebensphasen vielleicht welche Form von uns gut passt. Genau, wir steigen jetzt hier gleich mal ein. Und vorher will ich noch sagen, dass ich diese Folge meiner lieben Freundin und Kollegin Julia Weiß widmen will, denn sie ist für mich persönlich meine ganz persönliche Durga. Wir lachen da immer drüber, weil sie immer sagt, ich bin Saraswati, und ich sage immer, sie ist Durga. Ja, weil sie einfach ganz, ganz, ganz viel von Durgas Qualitäten so mitbringt. Und jetzt tauchen wir mal direkt ein in die Geschichten. Und das sind jetzt wirklich gute Nachtgeschichten, aber gleichzeitig kannst du die Folge natürlich auch hören oder anschauen, wenn du jetzt nicht gerade ins Bett gehen willst. Also ich werde jetzt nicht leiser werden oder werde jetzt nicht irgendwie das speziell so erzählen, dass man das jetzt nur zum Einschlafen hören kann, sondern du kannst das tatsächlich zu allen möglichen Tages- und Nachtzeiten hören. Grundsätzlich gilt natürlich immer, dass wir nachts vielleicht eher nicht unbedingt auf Social Media abhängen sollten. Aber wir werden, wie es aussieht, auch Podcast-Folgen dazu erstellen. Das heißt, wenn du nachts die Folge hörst, weil du vielleicht nicht schlafen kannst oder das zum Einschlafen wirklich hören willst, dann kannst du es auch in unserem Podcast, in unserem Heal Feel Lead Podcast finden. Okay, also es geht um Durga und die Kraft des Loslassens und auch warum du nicht alles alleine tragen musst. Manchmal fühlt es sich ja so ein bisschen so an, dass das Leben wahnsinnig voll ist, dass wir unendlich viele To-Do-Listen haben, ein Termin jagt den nächsten und wir haben das Gefühl, wenn wir nicht die Kontrolle halten, dann geht einfach alles den Bach runter. Und trotzdem bist du vielleicht ständig erschöpft, ich weiß nicht, es ist natürlich jetzt auch so ein bisschen die Jahreszeit für Erschöpfung, Erkältung und alles. Und Durga möchte uns so ein bisschen zeigen, dass wahre Kraft nicht aus der Kontrolle kommt, sondern aus der Hingabe. Und dass der größte Akt der Macht oft auch darin liegt, loszulassen und zu vertrauen. Und zwar nicht im Sinne von, ich lasse jetzt mal los und mache nichts mehr, sondern dass man halt die Dinge einleitet und die Dinge in die Wege leitet, die halt in die Wege geleitet werden müssen. Und dann aber auch wirklich, sich auch mal traut, da gehört ja auch irgendwo Mut dazu, sich dann auch mal zurückzulehnen. Ich erzähle von Durga und Mahisasura. Und Mahisasura war ein Dämon, der aus dem Feuer der Askese geboren ist. Der Geist dieses Dämons war unendlich rastlos. Und er erscheint auch in unterschiedlichen Formen. Ja, die Form ist wandelbar. Manchmal erscheint er als Löwe, manchmal erschien dieser Geist auch als Elefant oder als unbesiegbarer Büffel. Aber es war einfach symbolisch auch einfach ein Geist, der wahnsinnig aktiv ist und der quasi nicht zur Ruhe kommt. Und es gab einen Moment, da waren die himmlischen Wesen, die Devas, wahnsinnig frustriert, als sie gegen Mahishasura kämpfen wollten und er einfach unbezwingbar schien. Und immer wieder ist er ihnen entglitten und hat immer wieder seine Gestalt gewechselt, was ich gerade vorhin schon gesagt hatte. Er konnte unterschiedliche Gestalten annehmen. Und gerade deshalb, weil er immer diese unterschiedlichen Gestalten annehmen konnte, war es so schwierig für sie, also für die Devas, den Mahishasura zu bezwingen. Und er ist immer wieder entwischt. Und dann gab es einen Moment, als sie die Kontrolle abgegeben hat. Da gab es wie so einen magischen Moment. Und in diesem Moment, als sie die Kontrolle abgegeben haben und voll ins Vertrauen gegangen sind und ihre göttlichen Kräfte gebündelt haben, ist aus dieser Essenz des Vertrauens und der Bündelung der göttlichen Essenzen, ist Durga entstanden. Und genannt auch Devi Durga, die Unbesiegbare. Und dann sollte eben Durga gegen den Dämon kämpfen. Und als sie gegen Mahishasura kämpfte, ließ sie sich nicht beirren. Während er in seine unterschiedlichen Gestalten, in seine unterschiedlichen Formen sprang, blieb Durga ganz stabil, ganz unbewegt und klar. Sie erhob ihr Schwert erst dann, als der richtige Moment gekommen war. Und in diesem Moment, als Mahishasura, so wie es in der Geschichte steht, für einen Wimpernschlag sich in seiner wahren Gestalt zeigte und nicht in andere Formen gesprungen ist, in diesem Moment hat Durga mit einem einzigen Hieb, so heißt es in der Mythologie, seinen Kopf durchtrennt. Was kann das jetzt für uns so bedeuten? Für uns kann das bedeuten, dass die Lösung oft nicht darin liegt, Überraschung, schneller zu rennen oder einfach mehr zu tun, sondern in der eigenen Mitte zu bleiben. Für mich persönlich geht diese Geschichte wirklich ziemlich tief, denn es ist für mich auch oft so, und ich glaube, das ist auch diese schnelllebige Zeit, die das manchmal so von uns vermeintlich verlangt, so dieses ständige im Hustle sein, ständige Rennen. Und ich persönlich hatte auch mal so einen ganz tollen Moment mit einem Surflehrer, als ich die ganze Zeit gepaddelt habe und glaube ich nicht wählerisch genug war, welche Wellen ich anpaddel. Und dann hat er mir gesagt, oh, you're paddling like a crazy one. It's impossible, you cannot catch all the waves. Und es war für mich symbolisch super tief, weil ich dann gedacht habe, I cannot catch all the waves. Ja, ich kann nicht jede Welle nehmen. Und so ist es im Leben auch. Und das ist was uns Durga auch so ein bisschen zeigt, dass wir wirklich achtsam sein dürfen mit unserer Energie. In dem Sinne muss ich wirklich auch hier mal gähnen, dass wir wirklich achtsam sein dürfen mit unserer Energie. Und dass unsere Energieressourcen auch begrenzt sind und wir deshalb einfach aufpassen müssen, dass wir unsere Energie nicht verschwenden, sondern auch einfach wirklich nur für die Dinge nehmen, die uns wirklich richtig, richtig wichtig sind. Ja, dann erzähle ich mal weiter. Und zwar gibt es jetzt erstmal eine ganz kurze Pause, weil ich mal kurz mein Computer einstecken muss. Der braucht dringend Saft. Ich lasse das hier aber einfach mal laufen. Bei Instagram. Und bin gleich wieder da. So, ihr Lieben, es geht weiter, wo ich gerade über Energiereserven gesprochen habe, ging es direkt weiter, indem ich jetzt mal meinen Laptop anschließe. Ja, dann erzähle ich mal weiter von Durga. Durga kann uns wirklich das auch zeigen, ne? Dass wir in unserer eigenen Mitte sein sollen und die Lösung wirklich nicht darin liegt, mehr zu tun oder schneller zu rennen oder ja, alle möglichen Dinge zu tun, die uns total exhausten, sondern dass wir echt achtsam bleiben mit unserer Energie und auch so ins Vertrauen gehen, in so ein ganz tiefes Vertrauen gehen. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass unsere Welt sich vielleicht auch oft anfühlt wie so ein Mahishasura, wie so ein Dämon, der so ständig seine Form ändert. Ja, ständig ändert das Leben so seine Herausforderungen. Ständig gibt es einen neuen Strom an Aufgaben und Krisen, die es einfach auf der Welt auch zu meistern gibt und nicht nur in unserem eigenen Leben, sondern auch global. Und dass wir lernen, Dinge zu versuchen, weniger zu kontrollieren und mehr so in so einen Fluss zu kommen und mit den Dingen zu arbeiten, nicht gegen die Dinge zu arbeiten. Und und auch manchmal wirklich den Moment dann abzuwarten, wann ist der richtige Moment zu agieren. Das zeigt auch einfach diese Geschichte, indem sie einfach gewartet hat, bis der Moment sich zeigt. Als Mantra für sich selbst könnte man natürlich auch sagen, ich lasse los und vertraue dem Fluss des Lebens. All das würde wirklich gut passen und ich finde, es passt wahnsinnig gut. Wir haben ja auch unser Yin-Yoga-Modul, haben wir ja Durga Delight genannt und da arbeiten wir auch ganz viel mit Durga, weil das genau diese Kraft ist, die wir auch beim Yin-Yoga brauchen. Wenn in der Yin-Yoga Asana sind wir auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen gefordert und da passt es einfach total gut, uns da auch immer wieder neue Ansätze zu finden, innerlich vielleicht ein neues Mantra zu finden, innerlich einen neuen Ansatz zu finden, damit umzugehen. Und da ist eigentlich jetzt gerade eine richtig gute Überleitung zu den nächsten Qualitäten. Und ich möchte nämlich jetzt im nächsten nächsten Schritt über Durga und ihre unterschiedlichen Formen sprechen, die quasi unterschiedliche Wege zur Freiheit sind. Denn Durga ist genauso wie der Dämon, ist auch Durga total wandelbar. Und genau das kann uns auch beim Yin-Yoga helfen, dass wir quasi innerlich auch unterschiedliche Ansätze verkörpern, unterschiedliche Ansätze mit Herausforderungen auch umzugehen. So, und jetzt stelle ich euch Shalaputri vor. Das ist quasi die erste Verkörperung von Durga. Und die gilt als die Tochter der Berge. Sie symbolisiert Erdung, Stabilität und Neubeginn. Und sie wird als Attribut auch so mit einem Dreizack dargestellt und einem Lotus. Und ihr Reittier heißt Nandi, so wie mein Hund, ist tatsächlich ein Stier. Nandi ist ein Stier in der Mythologie. Und jetzt wundern sich vielleicht einige, die wissen, dass Nandi das Reittier von Shiva ist, eigentlich in der Mythologie. Und da gibt's eben diese Verbindung, dass weil Durga, und darum geht es jetzt gleich, unterschiedliche Formen annehmen kann, kann sie auch die Form von Parvati annehmen. Ja. Und Parvati ist die Gemahlin, also quasi die Partnerin von Shiva. Und deshalb passt es eben, dass Durga für manche vielleicht überraschenderweise auf Shiva reiten kann, wenn sie in der Form von Shailaputri ist, der Tochter der Berge. Die Tochter der Berge, wie ein Berg eben auch, steht quasi für Urvertrauen, steht für Geduld und auch die feste so Verwurzelung in sich selbst. Und ja, was sie quasi lehrt, ist demnach die Stabilität als Grundlage für Transformation. Eine weitere Form von Durga ist Brahmacharini. Und Brahmacharini ist die Wandelnde der Wahrheit. So, und die Wandelnde in der Wahrheit symbolisiert Hingabe, Meditation und spirituelle Disziplin. Und ihr Attribut ist eine Gebetskette an seine Japa-Mala. Manche kennen vielleicht diese Malas, die auch in der Yoga-Bubble also immer so als Schmuck auch getragen werden. Genau, das ist die Form von Durga. Und ein Wasserkrug auch. Sie hat kein Reittier, sie geht zu Fuß, die Brahmacharini. Und in dieser Form steht Durga für den Weg der inneren Suche, für spirituelle Praxis und Selbstkontrolle. Sie lehrt, dass wahre Kraft und Hingabe in der Stille entsteht. Was, finde ich, wahnsinnig gut zum Yin-Yoga passt. Weil manche denken ja immer, dass Yin-Yoga nicht anstrengend ist und dass Yin-Yoga quasi so ein Yoga für Faule ist. Das ist aber gar nicht so. Sondern es ist halt, die Anstrengung ist halt woanders, halt nicht, schon trotzdem physisch anstrengend auch, weil man in diesen langen Dehnhaltungen drin bleibt, ja schon auch physisch an seine Grenzen kommt, aber hauptsächlich ist es anstrengend für den Geist, weil wir einfach natürlich wahnsinnig viel Narrative im Geist haben, mit denen wir dann lernen dürfen, umzugehen. Und da können wirklich diese unterschiedlichen Formen von Durga auch total helfen, weil die einfach uns da in unterschiedliche Ansätze und unterschiedliche Betrachtungsweisen auch reinbringen können. So wie gehen wir damit um, mit den Herausforderungen? Oh mein Gott, wenn ich zu jeder Form so viel sage, dann werden wir nie fertig, dann wird es eine ewig lange Gute-Nacht-Geschichte. Anyway, so die dritte Form von Durga ist Chandraganta. Und Chandra kennen als Wort wahrscheinlich einige von euch. Chandra ist der Mond im Sanskrit. Da gibt es ja Adha Chandrasana, auch die Halbmond-Pose, die ja vielleicht einige kennen oder schon praktiziert haben. Und diese Verkörperung von Durga nennt sich die Mondglocke. Sie symbolisiert Schutz, Klarheit und Balance zwischen Stärke und Sanftmut. Genau, ihr Attribut ist auch eine Gebetskette und eine Waffe. Und ihr Reittier ist der Löwe. Genau. Und jetzt kommen wir auch zu dem Grund, warum Durga manchmal auf einem Löwen dargestellt wird und manchmal auf einem Tiger. Das liegt daran, dass es eben diese 9 unterschiedlichen Verkörperungen von Durga gibt. Und in der Form von Chandra Ganta, die ich jetzt gerade vorgestellt habe, reitet sie eben auf einem Löwe. Aber Kushmanda, eine andere Form von Durga, reitet eben auf einem Tiger. Genau, das ist quasi auch die 4. Verkörperung. Aber nochmal ganz kurz zur Chandra Ganta Verkörperung. Sie trägt eine mondförmige Glocke auf der Stirn, was quasi so für das Erwachen des Bewusstseins steht. Also mit auf der Stirn meine ich am dritten Auge, also zwischen den Augenbrauen, was ja so das Auge der Wahrheit auch ist und auch so für ein offenes Herz, für ein offenes, weiches Herz steht. Also da geht es wirklich um eine Kriegerin, die ein ganz waches Bewusstsein hat und eine ganz, ganz große Einfühlsamkeit und mitfühlende Kraft. Genau, dann Kushmanda, die Schöpferin des Universums. Sie symbolisiert Kreativität, Schöpfungskraft und Vitalität. Ihre Attribute sind der Lotus, die Gebetskette und ein Krug. Und sie reitet auf einem Tiger. Kushmanda ist die Göttin, die mit ihrem Lächeln das Universum schafft. Sie bringt Lebensfreude, Licht und Energie und sie schafft es, Dinge ins Leben zu rufen. Was sie uns lehrt, ist, sie schafft eine Wahrheit. Also oder jeder von uns kann eine Wahrheit schaffen, die aus einer Realität besteht, aus Leichtigkeit und Freude. Und ja, das ist eine wahnsinnig schöne Botschaft, finde ich. Und Skandamata ist die Mutter von Skanda. Und Skanda ist auch wird auch Kandikatikeya genannt. Ist quasi ein Kriegsgott. Genau, manche kennen vielleicht Skandasana, nach ihm benannt ist. Skandamata symbolisiert Mutterliebe, Fürsorge und Schutz. Und ihre Attribute sind ein Lotus und ihr Sohn Skanda auf dem Schoß. Und in der Form reitet sie auch auf dem Löwe. Genau. Sie verkörpert wirklich grenzenlose Liebe und so mütterlichen Schutz. Also Durga gilt auch als die Muttergöttin. Und ja, ihre Kraft liegt wirklich so in dieser bedingungslosen Hingabe. Ein Mantra könnte dann sein, so wahre Stärke entsteht durch Mitgefühl, was ich auch wiederum finde. Ich finde auch diese Verkörperung passt total gut zum Yin-Yoga, weil es einfach so dieses, ja, so dieses, ich gebe mich hin und ich, und da entsteht im Prinzip die Kraft. Also ich kommuniziere mit mir auf eine einfühlsamere Art und Weise. Ich habe da eine ganz persönliche Geschichte auch dazu. Als ich auf meiner ersten größeren Yoga-Reise war in Bali, war meine erste Yoga-Klasse dort eine Yin-Yoga-Klasse. Ich bin in diese Yin-Yoga-Klasse gegangen. Und dann hat der, ich war damals Studentin, habe Englisch studiert, unter anderem. Und dann hat der Yoga-Lehrer die ganze Zeit davon gesprochen, dass man ja einfach loslassen kann und Surrender, er hat das Wort Surrender verwendet. Und ich wusste in dem Moment nicht, was das Wort Surrender heißt. Also die Klasse war natürlich auf Englisch. Und ich als Englischstudentin die ganze Zeit, oh nein, und bin in so eine Spirale aus negativem Self-Talk gegangen, ja, wo ich dann mich verurteilt habe. Und du studierst jetzt schon seit so und so viel Semester in Englisch und weißt, warum weißt du jetzt, was heißt jetzt Surrender nochmal, was hieß das jetzt nochmal? Und habe mich so richtig selber gejudged. Und irgendwann, oh mein Gott, ich bin müde, Bedtime Story, irgendwann war ich so, okay, also was auch immer Surrender heißt, ich gucke es nachher nach, aber wahrscheinlich ist es genau das, was du brauchst. Und du entspannst dich jetzt einfach mal in diesen Gedanken rein, dass du jetzt einfach mal loslässt und vertraust. Und dass es schon irgendwie okay ist. Und nachher habe ich das Wort nachgeguckt und es heißt Hingabe. Also im Prinzip, ja, total magisch. Genau das, was ich wirklich in diesem Moment ganz dringend gebraucht habe. Ja, also das ist eben die Kraft von Skandamata. Kommen wir zur nächsten Verkörperung von Durga. Und zwar Katyayani, und zwar die Kriegerin. Sie symbolisiert Mut, Durchsetzungskraft und auch die Zerstörung von Negativität. Das im Prinzip, sie wird dargestellt ja mit einem Schwert und dem Lotus. Lotus ist ja im Prinzip, dass man aus dem Schlamm, Lotus wächst ja im Schlamm und wächst dann so dem Licht entgegen. Und das ist halt quasi von diesem Schlamm und diesem tamassigen, schweren, wirklich hoch ins Leichte, ins Helle, ins Sattwische geht. Im Yoga schreibt man das so. Und ja, und das Schwert passt natürlich auch total gut zu der Kriegerin. Sowohl der Lotus mit der Zerstörung, auch der Negativität, aber auch, dass es auch das Dunkle auch wichtig ist. Und das Schwert ist im Prinzip das, was ich auch erzählt hatte, als sie die Dämonen besiegt hat. Ne? Da arbeitet sie auch mit einem Schwert. Ja, Katyayani ist eine wilde, furchtlose Kriegerin oder Kämpferin, die quasi für Gerechtigkeit und Wahrheit eintritt. Sie zerstört alte Muster und bringt Transformation. Was sie uns lehrt, ist, hab keine Angst vor Veränderung. Sie befreit dich. Dann kommen wir zur siebten Verkörperung. Wir haben es fast geschafft. Kalarati, die dunkle Nacht der Seele. Sie symbolisiert Zerstörung von Illusionen, tiefe Transformation. Und ihre Attribute sind Blitz, ein Blitz und auch wieder ein Schwert. Ihr Reittier ist der Esel. Kalaratri ist die furchteinflößendste Form von Durga. Sie steht quasi für die dunkelste Phase der Transformation, in der alles Alte stirbt, um Platz für Neues zu schaffen. Was sie lehrt, ist, durch die Dunkelheit findest du wahres Licht. Und ja, ich finde es total schön und total wichtig, dass sie auch wirklich da so einen Platz bekommt, die dunkle Nacht der Seele. Und ja, tatsächlich steht ja Durga auch für Transformation. Und wie soll Transformation stattfinden, wenn immer alles quasi Friede, Freude, Eierkuchen wäre? Geht ja nicht. Manchmal muss man eben mal durch eine dunkle Zeit durch. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir war es bis jetzt immer so, dass ich danach wie ein Phönix aus der Asche gestiegen bin und ja, alles eigentlich einfach nur noch heller war. Aber ja, so ist es vielleicht nicht immer unbedingt, und es ist auch wichtig, das auch anzuerkennen. Mahagauri ist die strahlende Reine und die achte Verkörperung von Durga. Sie symbolisiert Reinheit, Erneuerung und Erleuchtung. Und ihre Attribute sind die Trommel. Und ihr Reittier ist ein Stier. Und nach der Dunkelheit von Kalaratri kommt das strahlende Licht von Mahagauri. Sie verkörpert Reinigung, Klarheit und das Erwachen zu einem neuen Bewusstsein. Und das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Was sie lehrt, ist, dass nach jedem Tief ein neues Leuchten kommt. Die letzte und neunte Form von Durga ist Siddhidatri, die Göttin der Vollendung. Sie symbolisiert Weisheit, Erfüllung und die höchste Erkenntnis. Ihre Attribute sind Lotus, Chakra und die Muschel. Also ein Chakra ist ja letztendlich ein Rad. Und ihr Reittier ist der Löwe oder der Lotusthron. Also Durga wird auch, demnach kann man sie, also der Lotus ist eigentlich, wenn man eine Göttin auf dem Lotus sieht, dann ist es meistens nicht Durga, weil man sie meistens auf einem Tiger oder auf einem Löwe dargestellt sieht. Auf dem Lotus sieht man eigentlich eher Lakshmi, die Göttin, die wir euch auch noch vorstellen wollen. Aber wie gesagt, diese Wandelbarkeit von Durga ist ja schon auch was jetzt einfach wirklich sehr Durga-spezifisch ist. Siddhiratri ist im Prinzip ja die letzte Form von Durga und steht für die Erleuchtung und die Vereinigung mit dem Göttlichen. Sie schenkt eben innere Vollkommenheit und vollkommene Harmonie. Und was sie lehrt, ist, alles, was du suchst, ist bereits in dir. Hat man ja vielleicht schon mal gehört. Und jetzt erzähle ich euch noch ein bisschen, noch mal ganz kurz zusammengefasst. Also diese neun Formen spiegeln quasi einen inneren Transformationsprozess wider. Die erste Form, Shailaputri, ist quasi der Anfang, steht für Erdung und Mut. Brahmacharini ist die zweite Form, steht für Suche, für die Hingabe und das Lernen. Chandraganta ist die Balance, steht für Kraft und Sanftmut. Kushmanda ist die Schöpferin, die für Freude und Energie steht. Skandamata ist die Mutterliebe, die für Fürsorge und Schutz steht. Katyayani ist die Kriegerin, die für Mut und Kampf für die Wahrheit steht. Kalaratri ist die Zerstörerin, die für Loslassen und die dunkle Nacht steht. Und Mahagauri, die Wiedergeburt von Licht und Reinigung, also steht für Licht und Reinigung, und Siddhidatri, die Vollendung, die Erleuchtung, die Einheit. Jede dieser Phasen ist quasi wichtig. Manchmal sind wir mitten in der Dunkelheit von Kalaratri, manchmal blühen wir wie Mahagauri, und die Kunst ist eben, sich darauf einzulassen und zu vertrauen, dass jede der Stufen ihr eigenes Geschenk bringt. Ja, und wenn du jetzt so ein bisschen reflektieren möchtest, kannst du natürlich auch überlegen, welche dieser Phasen jetzt vielleicht gerade auch so deine aktuelle Lebenssituation widerspiegelt. Und ich möchte am Ende noch mal kurz so drauf eingehen, ja, dass auch einfach jede von uns auch immer so auf ihrem eigenen Weg ist und dass wir uns eben immer in unterschiedlichen Formen wiederfinden. Und ganz egal, ob du Mutter bist oder nicht oder ob du es vorhast oder eben vielleicht auch dich entscheidest, keine Kinder zu haben, ist es als Bild trotzdem spannend oder in jedem Fall spannend, auch nochmal darauf einzugehen, dass Durga wirklich auch als Muttergöttin gilt und dass auch wichtig ist, dass sie auch so diese Message hat, dass die Kunst oft darin liegt, sich selbst auch zuerst zu nähren, auch als Mutter. vergessen wir oft. Und wie sie das schafft, ist, dass sie sich selbst nicht vergisst, während sie für andere sorgt, ist, dass sie gibt, weil sie quasi so überfließt. Also dieses Überfließen und Überschäumende, das kommt auch bei Lakshmi auch vor. Ja, das Lakshmi ist einfach so im Fluss. Und Durga war so als Mahadevi quasi, ist die große Mutter, die Mutter von allem. Ja, die Mutter auch aller Götter. Und sie kämpft für das sie steht, auch für ihre Werte, und sie kämpft nicht aus Wut, sondern aus so einer Klarheit, weil sie das einfach alles so klar hat. Und sie gibt auch nicht aus Pflicht, sondern aus einem Füllebewusstsein heraus. Als Durga gegen die Dämonen kämpft, hat sie es auch nicht aus Ego oder Angst getan, sondern wirklich aus Liebe, aus einer Liebe, die quasi Grenzen setzt, die Nein sagt, die auch nicht sich auslaugt, sondern die aus ihrer eigenen Kraft schöpft. Und ja, was das für uns auch persönlich bedeuten kann, ich glaube, das ist vielen auch einfach klar, dass viele von uns natürlich ausbrennen, weil sie nur geben und weil sie glauben, dass Selbstfürsorge quasi egoistisch ist. Und die Wahrheit ist, das haben ja wahrscheinlich einige auch schon mal gehört, dass wir nicht aus einer leeren Tasse quasi gießen können. Und ist quasi auch wirklich so eine radikale Erinnerung. Durga erinnert uns da so richtig radikal dran, dass Fürsorge bei dir beginnt. Und genau, dass du das auch zum Mantra machen kannst. Ja, und Durga zeigt uns auch, dass wir quasi nicht immer alles alleine regeln müssen. Sie sagt uns quasi, Loslassen ist Kraft, Hingabe ist Mut, Vertrauen ist Macht. Das sind so Mantren, die wir auch einfach da so mitnehmen können von Durga. Ja, und auch einfach so dieses Mantra, ich vertraue, ne, ich lasse los, ich bin geführt, so an so eine ganz große Macht angebunden zu sein und zu wissen, so okay, ich muss nicht immer alles, das ist auch nur Repräsentation vom Ego, ich muss nicht immer alles selbst entscheiden, sondern ich kann mich auch mal führen lassen. Ja, jetzt interessiert mich natürlich total, was du so für dich mitgenommen hast und ja, ob dich Durga genauso fasziniert, wie sie mich persönlich fasziniert. Und ich werde jetzt mal ins Bett gehen und das Licht ausmachen. Ich habe jetzt schon ein paar Mal gegähnt und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, dass jetzt einfach Zeit ist für Loslassen und Einschlafen. Wenn du das jetzt abends hörst, dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Schlaf gut, träum was Schönes. Wenn du irgendwann mehr lernen möchtest über Durga, dann kannst du das ja jetzt mal mit in deine Welt der Träume nehmen, ob du bei unserem Yin-Yoga-Modul dabei sein willst, bei unserem Durga-Delight-Modul oder vielleicht auch bei der ganzen 300-Stunden-Ausbildung, wo wir in jedem Modul mit einer anderen Hindu-Gottheit in Kontakt kommen, oder bei meinem Goddess-Retreat in Portugal im April, wo wir Mitte April wirklich eintauchen in das Retreat heißt Blossom Rose und wir starten mit Bhuvaneshwari, einer tantrischen Erdgöttin, und alles ist quasi daraus ausgerichtet, wirklich ins Erblühen zu kommen. Und im ersten Tag ist die ist die Ernährung auch, also alles ist darauf abgestimmt im Retreat, bis hin zur Ernährung, wo wir am Anfang ganz viel essen, was in der Erde ist, und zwar ein Gericht mit Kartoffeln und Karotten und allem Möglichen, was so in der Erde wächst. Und dann geht es eben, wird es immer sattwischer. Wir hatten da auch in einer der Verkörperungen von Durga gerade drüber gesprochen. Und bis hoch, wo dann die Lotusblüte bzw. die Rose quasi erblüht. Und genau, zwischendrin gibt es eben unterschiedliche Verkörperungen, so wie es jetzt bei Durga eben auch die dunkle Nacht Verkörperung gibt, werden wir auch uns mit Kali beschäftigen im Retreat, mit den Stacheln der Rose sozusagen, wo es richtig um ja auch das Thema Grenzsetzung geht. Dazu habe ich ja auch gerade einen Online-Kurs, Balance and Boundaries. Also ja, die Themen und die Angebote verschwimmen und verschmelzen alle so. Vielleicht ist ja was für dich dabei. Und jetzt aber ist time to say good night. Sleep well. Sweet dreams. Gute Nacht.